Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Welcome back. Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge nach der Sommerpause. Herzlich willkommen zum Ich eskaliere gleich Podcast, in dem ich dir als Pädagogin, als Pädagoge deinen Alltag ein kleines bisschen leichter machen möchte, wenn es irgendwie herausfordernd und schwierig wird, wenn es um Situationen geht, die wir im Studium oder im Ausbildungskontext überhaupt nicht gelernt haben zu handeln, weil uns das Wissen fehlt, weil uns die Strategien fehlen. Und ich möchte hier jetzt zu Beginn einmal ganz deutlich machen, ich freue mich wie Bolle, dass du diese Folge hörst, denn dann bist du einer von den Menschen, in die ich ja anfangs, zu Beginn der Sommerpause, ganz viel Hoffnung gesetzt habe. Es war ja so, ich habe ja vor der Pause mein Herz hier offengelegt. Ich habe gesagt, ich verbinde mit dieser Pause auch Ängste, dass ich vielleicht niemanden nach der Pause mehr erreiche, dass ich in Vergessenheit gerate oder so. Und das war tatsächlich eine reale Angst, auch wenn sie ein bisschen irrational ist. Jetzt bin ich wieder da, jetzt hörst du diese Folge und dafür möchte ich einmal Danke sagen. So, heute in dieser Folge soll es darum gehen, wie können wir praxisnah, souverän mit den richtigen Konfliktstrategien mit aufmüpfigen Schülerinnen und Schülern umgehen. Und Basis dieser neuen Folge ist im Grunde ein Post, den ich bei Instagram gefunden habe, auf den ich auch reagiert habe. Und was da so war, das erzähle ich dir jetzt. Da hat sich jemand, vermutlich eine Lehrkraft, hilfesuchend an eine Community gewendet und sagte, ich habe ein Problem mit einem aufmüpfigen Schüler. Die Situation ist folgende. Ein Schüler, 5. Klasse, hat im Vertretungsunterricht mit so einem Gummitier rumgespielt und Mitschülerinnen damit belästigt und Mitschüler auch, ne? Ich habe es dann nach zweifacher Ermahnung an mich genommen und kommuniziert, dass er es am Ende der Stunde zurückbekommt. In einem unbeobachteten Moment hat er sich das Ding vom Pult wieder geschnappt, woraufhin ich erneut ermahnen musste. Dabei hat er sich vehement geweigert, hat es quasi als Machtspiel gesehen, auch weil er wusste, dass ich ihm nicht viel kann, außer sowas wie Elterntelefonat oder Klassenbucheintrag anzudrohen. Wie geht man mit solchen Machtspielchen pädagogisch um? Und ich freue mich, dass die Kollegin da schon geschrieben hat, wie geht man damit pädagogisch um? Und jetzt dachte ich, cool, ist bestimmt eine mega tolle Community, da werden so viele hilfreiche Tipps dabei sein. Und dann habe ich die ersten 15 Kommentare gelesen und die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und dachte, nein, auf gar keinen Fall, hier müssen wir Klarheit schaffen. Ich werde keine Namen nennen, Mir geht es nicht darum, irgendjemanden bloßzustellen. Ich möchte euch nur sagen, was ganz häufig noch so in den Köpfen von uns Pädagoginnen und Pädagogen drin ist, wie man mit sowas umzugehen hat. Und deswegen gehe ich hier mal so 2, 3 Kommentare durch. Wirklich, ich versuche das anonym zu halten. Nein, ich werde es anonym halten, in der Hoffnung, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Und wichtig an dieser Stelle, solltest du vielleicht möglicherweise jemanden kennen, der diesen Kommentar verfasst hat, oder du gehörst selber zu den Menschen, die manchmal so denken oder solche Kommentare verfassen, das ist alles nicht schlimm. Ich möchte wirklich niemanden hier jetzt vor den Kopf stoßen, ich möchte eher dazu beitragen, dass wir ein bisschen umdenken und dass wir solche Situationen nicht zukünftig so lösen, wie das hier in den Vorschlägen dargeboten wurde. Also, mir geht es nicht um bloßstellen, oder zu sagen, auf gar keinen Fall machen wir das so und so und so. Ich verstehe immer, woher die Ideen kommen. Mir geht es um, ich glaube, es gibt pädagogisch wertvollere und konstruktivere Lösungen für diese eine Situation. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Kommentarspalte an. Und wir machen das so, dass ich im Grunde die Quintessenz vieler Kommentare einfach hier so ein bisschen in Stichpunkten zusammenfasse, damit ich jetzt nicht alle Kommentare lesen muss. Auch hier an dieser Stelle sei einmal gesagt, natürlich waren da auch wirklich, wirklich tolle Sachen bei. Tipps und Tricks, die ich genau so unterstützt hätte. Da waren sogar 2, 3 Ideen bei denen ich selber gedacht habe, ach cool, wäre ich gar nicht drauf gekommen, mega smart. Mir geht es aber um die anderen. So, und da sind Kommentare bei gewesen, wo ich dachte, Himmel, Herrgott, wie kann man denn für so ein Gummitier so ein Fass aufmachen? Da war vor der gesamten Klasse die Eltern anrufen, das hat richtig Wirkung als Kommentar dabei, oder sofort rausschmeißen zur Schulleitung, die muss sich ganz schnell mit Strafarbeiten darum kümmern, dann werden Texte abgeschrieben, dann wird eine Versetzung sofort in die andere Klasse gemacht, es muss sich vor der versammelten Mannschaft entschuldigt werden, Diese Kinder gehören an einen Einzelplatz, wo sie niemanden stören können. Das hat richtig Wirkung und macht richtig Energie im Raum. So, das waren ganz, ganz viele der Kommentare. Dann gab es natürlich auch die Kommentare in Richtung, das darf man sich auf gar keinen Fall gefallen lassen, da müssen wir direkt klare Kante zeigen. Solche Schülerinnen und Schülerverhaltensweisen gehen gar nicht, da muss man konsequent mit umgehen. Wo ich dachte, bis zu dem Punkt, das geht eigentlich gar nicht und man muss konsequent damit umgehen, war ich noch dabei. Aber was dann als konsequenter Vorschlag kam, nämlich zum Beispiel so Strafarbeiten oder wir rufen vor versammelter Mannschaft die Eltern an, da war ich wieder raus. Und dann ging es natürlich immer noch so ein bisschen um, das muss sofort beendet werden, hier muss sofort klar gemacht werden, wer hier das Sagen hat. Auf solche Spielchen, auf solche Machttiraden lassen wir uns gar nicht ein, hier muss man sofort klare Kante zeigen. So, und du merkst ja schon an meiner Stimme, wie ich das lese und wie ich das für mich interpretiere, wenn jemand sagt, sowas darf man sich auf gar keinen Fall gefallen lassen, da muss man sofort mit harter Hand intervenieren, da muss man zeigen, wer hier die Hosen anhat, da muss es eine Strafarbeit geben und da muss es Konsequenzen geben. Wie gesagt, ich bin ja bei Konsequenzen, bin ich ja dabei, nur niemand hat an der Stelle eine Konsequenz als Vorschlag gebracht. Alles, was da kam, waren irgendwie witzig verpackte Strafen, die mit Pädagogik aber so richtig mal gar nichts zu tun hatten. Um das kurz zusammenzufassen, es ging also relativ häufig um ein falsches Verständnis von Macht, von Autorität, den Unterschied zwischen Strafen und Konsequenzen und, das ist das, was ich jetzt daraus lese, es geht ganz, ganz viel um das Verständnis von Konfliktdynamiken, also was passiert da bei wem, in welchem Moment und es geht um das Verständnis seiner eigenen Handlungsweise, seiner eigenen Trigger und seiner eigenen Idee, wie ich damit umgehen muss. Und dann dachte ich, so Raphael, jetzt bist du mal hilfreich und schickst einfach mal deinen Vorschlag damit rein, weil die Frage war ja offen für alle. Also habe ich da mal reingepostet. Und mein Kommentar war folgender. Raphael schrieb, nicht dem Gefühl nachrennen, unbedingt gewinnen zu wollen. Es geht um Souveränität, nicht um Durchsetzen. Oft hilft ruhiges und klares Standing und dann den Konflikt vertagen. So nach dem Motto, wir beide klären das später, dann umdrehen und weitermachen. Dann habe ich einen kleinen Absatz gemacht und geschrieben, Kontrolle vor Durchsetzen. Sprich mir nach, Kontrolle vor Durchsetzen. Auf keinen Fall mit Kanonen auf Spatzen schießen und schon gar keine Strafarbeiten. Wenn überhaupt, sind wir als Pädagoginnen und Pädagogen konsequent. Wir strafen nicht und wir kennen den Unterschied zwischen Strafen und Konsequenzen. Und ich bin unfassbar dankbar, dass dieser Kommentar bis heute 150 positive Likes bekommen hat. Das heißt, 150 Menschen haben verstanden, was ich damit sagen will. Jetzt gibt es natürlich auch zwei, drei, die sich von sowas richtig kicken lassen und genau da reingehen. Und das, was dann immer passiert, wenn ich vorschlage, vertag doch mal einen Konflikt, weil du in dem Moment eh nicht hilfreich bist, weil es eher darum geht, die Kontrolle zu bewahren, anstatt jetzt aus der Haut zu fahren. Die Reaktionen von Menschen, die das nicht nachvollziehen können, sind immer die gleichen. Ja, aber dann verliere ich ja, dann mache ich dem Schüler klar, dass er hier das immer machen kann. Dann habe ich ja verloren und der Schüler hat gewonnen und so verliere ich ja meine Autorität vor der ganzen Klasse. Also da muss ich mich schon durchsetzen. Das ist ein wirklich schlechter Vorschlag, weil ich das ja dann irgendwie auch noch später klären muss. Dann muss ich ja noch Zeit aufbringen und so weiter und so weiter. Und weil das in so vielen Köpfen von so vielen Menschen offensichtlich noch drin ist, hier nochmal die Erklärung, warum macht es Sinn, im Standing zu bleiben, das souverän zu behandeln und einen Konflikt zu vertagen? Warum ist Vertagen das Beste, was du tun kannst? Und jetzt beziehe ich mich hier so auf all die Folgen, die ich die letzten Jahre gemacht habe. Es geht jetzt um das Verständnis von Hoch- und Tiefstatus. Es geht um, wie funktionieren Konsequenzen? Was machen Konfliktdynamiken? Und das Erste, was wir verstehen müssen, ist, in dem Moment, wo Druck auf uns lastet, auf uns Pädagoginnen und Pädagogen, weil da ein Schüler oder eine Schülerin nicht das macht, was wir wollen, steigt ja dieser Pegel in uns. Und dieser Pegel, das sind Botenstoffe. Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin, Dopamin, Cortisol. Und wenn die einen gewissen Schwellenwert überschreiten, dann haben die Auswirkungen auf unseren präfrontalen Kortex, nämlich das Areal in unserem Gehirn, wo rationale, logische und kluge Entscheidungen getroffen werden. Die Arbeitsleistung des präfrontalen Kortex nimmt nämlich ab Und dafür übernimmt in solchen Situationen ganz häufig, wenn du impulsiv reagierst, das limbische System. Und das limbische System in unserem Gehirn ist eher emotionaler Natur als rationaler Natur. Das heißt, wir kriegen dann das Gefühl, jetzt muss ich hier richtig hart reagieren und das ist immer emotional statt rational. Weil wir nämlich denken, jetzt geht es um unsere Autorität, jetzt verliere ich mein Standing und das macht ja was mit uns Menschen. Ne? Dann versuchen wir darauf zu reagieren und wie gesagt, das ist nicht rational und da kommt selten was Kluges bei raus. Gleichzeitig müssen wir verstehen, dem Schüler und der Schülerin geht es ja ganz genauso. Der hat jetzt denselben Botenstoffcocktail in sich wie wir. Das heißt, wenn du das einmal verstanden hast, dann hast du ja klar, hey, auch bei dem oder bei derjenigen nimmt die Arbeitsleistung des präfrontalen Kortex gerade mit zunehmender Zeitspanne in diesem Konflikt ab. Das heißt, auch die Schülerin, auch der Schüler wird ab jetzt nicht mehr rational und logisch argumentieren. Es wird auch auf der Seite eher emotional. Dazu kommt ja, dass Schülerinnen und Schüler immer noch ihr Gesicht wahren wollen. Das heißt, die haben ja im Konflikt ganz häufig gar keine andere Wahl, wenn sie sich auf dem Schulhof nicht einen Spruch einfangen wollen, jetzt ihr Gesicht zu wahren. Die können ja gar nicht zurückziehen. Also, zwei kluge Dinge. Erstens, geh mal davon aus, dass du im Konfliktmoment keine klugen Entscheidungen treffen kannst und geh mal davon aus, dass im Konfliktmoment von dem Schüler oder der Schülerin auch nichts Kluges kommen wird, weil präfrontaler Kortex gerade seine Arbeitsleistung minimiert hat. Zweiter Gedanke, in dem Moment, wo du jetzt Konter gibst, muss der Schüler, wenn er ein bisschen Selbstwert hat, sein Gesicht wahren. Der darf im Konflikt nicht zurückziehen, wenn es ihm um sein eigenes Standing geht. Und ich meine natürlich Schülerinnen und alle dazwischen gleichermaßen. Und genau deswegen macht es Sinn, einen Konflikt zu vertagen. Sag doch, okay, weißt du was? Wir beide werden das hier gerade nicht geregelt bekommen. Wir klären das gleich, in Ruhe, nach der Stunde. Und keine Sorge, ich werde dich nicht anmeckern, ich will das mit dir klären. Das ist Souveränität. So, und jetzt gibt es ja noch den Punkt zu klären, was macht das mit unserer Autorität? Denn gar nicht wenige denken, ja, aber wenn ich das so mache, dann habe ich mich ja nicht durchgesetzt, dann habe ich verloren. Und dann poltern die los. Das, was sich aber lohnt zu verstehen ist, in dem Moment, wo du lospolterst, weil du emotional reagierst, setzt du deine Autorität mehr aufs Spiel, als dir lieb ist. Weil wenn du jetzt in den Machtkampf gehst und den dann auch noch verlierst, weil du, also nehmen wir mal an, du hast alles in die Waagschale geworfen, in dem Konflikt, weil es dir wichtig war, dich durchzusetzen. So, und ich rufe deine Eltern an und du sitzt da alleine und das gibt hier richtig Strafarbeiten und du wirst jetzt zum Direktor geschickt. Und nehmen wir mal an, der Schüler sitzt dann da, verschränkt seine Arme und sagt, das ist mir doch egal. Dann hast du ja alles in die Waagschale geworfen, was du hattest und hast nichts gewonnen. Gar nichts. Du bist nicht einen Schritt weiter als gerade. Du hast also jetzt gerade in dem Moment deine eigene Autorität zerstört. Du hast mit deiner heftigen Reaktion deine Autorität zerstört. Das hat nicht der Schüler oder die Schülerin gemacht. Ich weiß, dass andersrum zu denken ist leichter und bequemer. Aber nochmal, mit einer heftigen Reaktion, die unangemessen ist, die den Unterschied zwischen Strafen und Konsequenzen nicht kennt, setzt du mehr deine Autorität aufs Spiel, als es der Schüler oder die Schülerin mit einem Gummitierchen jemals tun könnte. Das bist ganz allein du. Unbequem, aber die Wahrheit. So, einmal tief durchatmen. Jetzt gehören natürlich noch so zwei, drei Gedanken dazu, die mir immer durch den Kopf gehen. Hey, warum braucht das zwei, drei Ermahnungen? Warum konnte der das Tier wieder schnappen und warum war das irgendwie zum Eskalieren vorprogrammiert? Das sind ja wieder Gedanken, die die guten von den nicht so guten Pädagogen unterscheiden. Denn die guten Pädagogen überlegen sich ja jetzt, wie hätte ich das von vornherein verhindern können? War ich nicht klar genug in meiner Kommunikation? Habe ich diese Eskalation möglich gemacht? Ja, das sind Gedanken, die musst du bitte für dich durchdenken, wenn du souverän sein willst. Und dann gehört natürlich auch nochmal dazu, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angeteasert, es geht um das richtige Verhältnis von Konsequenzen. So, wenn du Schwierigkeiten damit hast, richtige Konsequenzen für die richtige Verhaltensweise zu finden, dann empfehle ich dir nochmal die Podcast-Folge ein für alle Mal. Ich glaube, es war Folge 98 oder 99, irgendwie so um den Dreh. Da habe ich den Unterschied zwischen Konsequenzen und Strafen nochmal aufgemacht und wie du für jede Situation die richtige Konsequenz findest. Ha, Mensch, Leute, die Kernbotschaft dieser Folge ist, in dem Moment, wo du heftig reagierst, ist jeder Konflikt dazu verdammt zu scheitern. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, ich muss mich verteidigen, hier geht's um meine Autorität, hast du im Grunde schon verloren. In dem Moment, wo du anfängst zu drohen, machst du eine öffentliche Bankrotterklärung deiner pädagogischen Fähigkeiten. Wir drohen nicht. Wir drohen nicht. Wer droht, hat verloren und gibt öffentlich damit zu, machtlos zu sein. Wenn du das Gefühl hast, mir entgleitet gerade die Kontrolle, dann hol dir die Kontrolle zurück. Denn im Grunde ist das heftige Reagieren immer nur ein Zeichen eines drohenden Kontrollverlustes. Und das souveräne Vertagen eines Konfliktes ist nichts anderes als das Zurückholen der Kontrolle über sich und die Situation. So. Das war eine heftige Folge. Ich glaube, das ist eine heftige Folge und die wird nicht jedem gefallen. Eben weil sie nicht jedem gefallen wird, bin ich mir ganz, ganz sicher, freue ich mich über einen Kommentar. Gib mir deinen Senf zu dieser Folge. Wenn du denkst, das ist gerade eine Mega-Folge und es müssen unbedingt die Menschen hören, die diesen Podcast eigentlich gar nicht hören. Wir wissen ja alle, von wem wir reden. Ne? Es gibt zwei Kollegen pro Schule, die sollten diesen Podcast hören, tun es aber nicht. Wenn du mir helfen möchtest, dann tu mir doch mal einen riesengroßen Gefallen. Dann mach doch mal einen Screenshot von Spotify oder teil diese Folge in deiner Insta-Story oder im Kollegium, wie auch immer du möchtest. Verlink mich gerne, dann kann ich das ja reposten, dann kannst du auch nochmal von meiner Reichweite profitieren, wenn du das möchtest und wenn es dir wichtig ist. Helft mir also sehr, sehr gerne mit dem Teilen, mit dem Kommentieren, mit einem Kommentar, wie auch immer, dass wir wieder ein bisschen mehr Pädagogik in Schule kriegen, beziehungsweise dass einfach Pädagogik ein Teil von Schule ist und Unterrichten und Pädagogik zwei verschiedene Dinge sind, die aber zwingend zusammengehören. So, ich freue mich auf alles das, was kommt, auf eure Kommentare. Ich freue mich ganz besonders aufs Teilen und ich freue mich auf eine Bewertung dieses Podcasts. Lasst euch nicht ärgern und bevor ich jetzt sage, schon gar nicht von mir, komm in die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Komm in die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik. Wir starten dreimal pro Jahr und es lohnt sich. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Das sage nicht nur ich, das sagen mittlerweile über 700 fertige Krisen- und Konfliktpädagoginnen und Pädagogen bei uns in der Community. Und diese Community ist einfach brachial. Das ist toll, wie sich die Menschen da austauschen, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Wir haben ja unsere eigene kleine Social-Media-Welt, die einfach krisenfest Social-Media-Welt. Und was da an Hilfeleistung passiert, was da an gegenseitiger Unterstützung passiert, das sprengt aber den Rahmen jeglicher Vorstellungskraft. Dagegen ist Instagram Pillepalle. Wenn hier in unserer Community eine Kollegin aus unserem Team oder aus dem Ausbildungsdurchgang, wann auch immer, schreibt, ey, ich habe hier gerade das und das Problem, was kann ich tun, wie gehe ich damit um, dann kannst du aber deinen Arsch darauf verwetten, dass es keine 4 Minuten dauert und du hast 5 wirklich hilfreiche, pädagogisch wertvolle und kluge Kommentare, die du sofort in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich persönlich, ich nehme mir immer vor, ich möchte der Erste sein, der in der Community reagiert. Ich möchte der Erste sein, der immer hilfreiche Tipps und Tricks parat hat. In der Realität schaffe ich das gar nicht, weil eigentlich unsere Community immer viel, viel schneller ist in der Hilfeleistung. Es gibt Menschen, die vernetzen sich, die treffen sich einmal, also jeden ersten Dienstag abends zu einem Zoom-Meeting und machen dann in dieser Ausbildungsgruppe freiwillig, weil sie Bock haben, kollegiale Fallberatung zu Kindern, Jugendlichen und zu Eltern und zu Teams. Weil sie wissen, hier bekomme ich einfach Menschen, die die gleiche Idee haben von Pädagogik, die mich auf dem gleichen Weg unterstützen. Und weil sie wissen, naja, wenn ich eine kollegiale Fallberatung in der Schule mache, dann geht es hier nur um Defizite, anstatt um hilfreiche Praxisideen. So, genug Werbung. Ihr wisst doch alle, dass die Ausbildung gut ist. Komm jetzt mal da rein, es lohnt sich. Denkt an die zinsfreie Ratenzahlung, falls du denkst, na, ist schon ein Batzen Geld, aber wie mache ich das? Zinsfreie Ratenzahlung machen wir seit vielen Jahren, damit wir einfach vielen Menschen diese Ausbildung möglich machen können. In dem Sinne, jetzt machen wir Feierabend. Lasst euch nicht ärgern, schon gar nicht von mir.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.